Prost. Prost zurück.
Ganz bitterböse gesagt, muss man aus meiner Sicht ja sagen, der Galabauer lebt ja von der Inkompetenz seiner Kunden irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, dass viele Galabauleistungen gerade im Hausgarten eigentlich gestalterisch nicht abnahmefähig wären, wenn der Markt transparent wäre. Der Markt ist aber nicht transparent, das heißt, die Kunden nehmen eigentlich alles ab. Deswegen komme ich mit relativ wenig Wissen, so traurig das ist, auch fürs Pflanzenwissen, komme ich mit relativ wenig Wissen aus. Du hast jetzt hier einen Eingangsbereich und den kann ich dir mit Natursteinpflaster pflastern. Oder ich mache dir den mit wassergebundener Decke, setz dir zwei Natursteinstufen rein und wir pflanzen einen Baum für 30.000 Euro. Womit hast du mehr Geld verdient? Tja, das ist relativ einfach, aber warum setzt sich die einfache Erkenntnis nicht durch? Und ich sage ja schon seit 20 Jahren, wir brauchen mehr Schwule und mehr Frauen im Galabau, um mehr Empathie reinzubekommen. Wir sollten tatsächlich das, wo die Menschen auch als Urmenschen sind, nämlich bei der Emotionalität, da sollten wir ansetzen und schauen, ob wir nicht mit den emotionalen Themen tatsächlich sie zumindest im Privaten erreichen können, wenn wir sie schon im Gesellschaftlichen nicht erreichen können.
Wir haben 100 Leute gefragt, wollte ich jetzt schon immer mal sagen. Das haben wir tatsächlich getan, können wir wirklich jetzt ohne Lügen zu behaupten. Und wir hatten gerade das Thema die breite Masse oder sag mal das, was sich viele Leute wünschen oder was man irgendwie ableiten kann. Das haben wir auch, aber aus unserer Branche drauf. Weil jetzt haben wir den Menschen mit der Digga-Doppelseite. Wir dachten, es war eigentlich so einer der Hauptgründe, warum wir uns hier getroffen haben. Wollen das Thema mal mit dir durchgehen, weil genau das Thema Pflanze und Zukunft war so das Leitthema, was wir ganz oft gesehen haben. So die Leute, die jetzt nicht sehen, wie wir unsere Notizen hier durchblättern. Ich würde gerne mal so ein paar, oder, nennen, glaube ich, die da sehr, sehr passend wären.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir waren in Münster-Wolbeck und haben uns mit dem One and Only Tjaart Wendeborg getroffen, aber diesmal hautnah persönlich mit ihm und nicht online.
Genau, und wir hatten nämlich was ganz Wichtiges mit Ihnen zu bereden. Ihr kennt ja alle unsere Abschlussfrage. Wenn nicht, dann hört einfach die letzten 20 Podcasts nochmal bis zum Ende.
Ja, oder hört euch einfach nur die letzten paar Minuten an.
Aber nein, ja. Die ganze Folge anhören.
Okay, aber es geht um die Dega-Doppelseite. Das meint Tobias damit. Also einmal die wichtigste Frage, die wir am Ende mal stellen, wo unsere Gäste immer in kurz und knapp einmal nur sagen wollen, was denen eigentlich so auf der Seele brennt, was denen wichtig ist. Die haben wir auch dem Tjaart Wendeborg gestellt. Tjaart, falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist Chefredakteur bei Ulmer Verlag und zum Beispiel auch für die Dega Galabau verantwortlich. Und wir haben mit ihm einmal über dieses eine Thema gesprochen. Also wir haben so ein bisschen Revue passieren lassen, was die Leute alle so gesagt haben und was am häufigsten gesagt wurde. Also haben es ein bisschen in Themen eingegrenzt und haben nochmal über diese Themen gesprochen. Aber Hauptthema war Pflanze, Hauptthema war Wachstum in der Galabau-Branche und wir haben uns ganz tollen Einblick auch vom Tjaart geben lassen auf diese ganzen Bereiche.
Genau, weil also ganz viele der Beiträge, die am Ende von unseren Gästen bis jetzt kamen, immer am Ende bei dieser ominösen letzten Frage, die wir stellen, zielten auf die Pflanze ab. Oder hatten was mit Pflanzen, Pflanzenwissen etc. pp. Zu tun. Und deswegen haben wir auch mit Tjaart über dieses Thema ausführlich gesprochen. Vielleicht noch so ein bisschen was zur Örtlichkeit. Wir saßen in einem Brauhaus in Münster-Wolbeck.
Genau.
War ganz nett.
Ich möchte jetzt mal Informationen ergänzen. Und zwar, bevor wir jetzt gleich in die Folge kommen, wir haben in die Kiepe in Münster-Wolbeck aufgenommen. Und haben mit einem Wolbecker Pilz angestoßen. Also Korrektur an der Stelle, wir haben keinen Potz getrunken. Das habe ich in der Folge am Anfang gesagt.
Es waren Potzgläser tatsächlich.
Es waren Potzgläser, weil das kennt ihr alle. Oft ist es ja so bei Restaurants oder Kneipen, da gibt es natürlich irgendein Sponsoring oder sowas in der Art. Da war aber tatsächlich ein vor Ort gebrautes Pilz auf unserem Tisch. Das haben wir da mit dem Tjaart zum Anstoßen genutzt. Und es war ein Tag vor dem Galabau-Symposium. das am Tag danach stattfand. Deshalb hatten wir auch die grandiose Gelegenheit, uns mit dem Theater zu treffen.
Genau. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, der 1. März ist ohne neue Folge ausgekommen, weil einfach gerade bei uns im Hauptjob, sage ich jetzt mal, so viel zu tun ist, dass der Podcast leider ein bisschen zurückstecken musste. Zuletzt, das würden sich aber ändern, wir haben jetzt zuletzt auch wirklich viele tolle Folgen aufgenommen, sodass er da jetzt wieder 2 wöchentlich von uns was auf die Ohren bekommt. Bevor wir jetzt in die Folge euch entlassen, nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere Dataflur Unternehmenstage. Da haben wir auch noch eine Verlinkung unten, meldet euch an. Wir sind auch da vor Ort, können wir uns gerne austauschen, haben spannende Themen. Oberthemen sind diesmal Nachhaltigkeit und KI und auch was bei uns bei Dataflow in der Cloud gerade alles passiert. Also von daher meldet euch gerne an. Die Tickets sind auch viel günstiger geworden als in den letzten Jahren. Da haben wir auch ein bisschen drauf reagiert. Und es ist ein toller Abend immer in der Alm da nebenan gewesen, in der Göttinger Alm, wer kennt es nicht. Nein, aber wirklich sehr, sehr schön gemacht und es war super. Und meldet euch an, es gibt noch Karten jetzt im Frühbucher noch bis 1. April. Also nutzt die Chance und ordert euer Ticket und wir freuen uns, wenn wir euch dann in Göttingen sehen.
Genau, ich persönlich freue mich total auf den Vortrag von Peter Berg. Das ist so ein Vortrag oder ein Referent, den ich mir immer gerne anhöre. Er hat immer ganz schöne Geschichten und erzählt auch sehr, sehr gut und bildhaft über seine Erfahrungen im Gartenlandschaftsbau, gerade natürlich viel mit Gartendesign, was er da so macht. Und ich freue mich auch mega auf unseren Vortrag für unsere Dataflow Cloud bei Dataflow. Da freue ich mich auch mega drauf, was da so, was auch die anderen Leute so dazu sagen, was unsere Kunden dazu sagen, wie die Stimmung dann so ist. Das wird echt, echt cool. Letzte Werbung, die ich gerne machen möchte. Und zwar für das Galabo Symposium, was immer Aschermittwoch ist, jedes Jahr und Tradition hat, zumindest für mich und für ganz, ganz viele Leute. Die Bude war diesmal voll in Münster-Wolbeck im Bildungszentrum Gartenbau Landwirtschaft. 250 Leute waren da. Und da ging es auch um Nachhaltigkeit, da ging es auch viel um so Naturgarten-Themen, da ging es auch viel um ja, so ein Grundabriss Pflanzenverwendung, also auch das, was wir mit dem Tjaz hier besprochen haben. Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Stauden in Mutterboden einzupflanzen, sondern es geht um die Fassadenbegrünung, es geht um Dachbegrünung, es geht um Stauden, Mischpflanzungen, es geht um so viele Sachen, Schwammstadtthemen und so weiter und so fort. Das war ein cooler Vortrag von Svante Dudweiler aus Weinstefan. Dann hatten wir Ulrike auf der Heide, von der Heide, Verzeihung. Die kennen vielleicht einige von euch auch als Buchautorin. Werbung an der Stelle für das Buch Tiere.
Das war doch jetzt schon die letzte Werbung.
So, Werbung in der Werbung, Werbungception. Ja, okay, ich bin auch gleich fertig. Also kann ich auch sehr empfehlen. Vielleicht gibt es da auch einen Podcast demnächst mit ihr. Ich hatte sie zumindest gefragt und gucken wir mal. Ansonsten, also da ging es um ganz viele solche Themen, um dieses Naturgarten-Zonen-Thema, 3-Zonen-Garten, 4-Zonen-Garten, Permakultur und so. Also echt cooles Ding. Nächstes Jahr hatte Markus Reha, Grüße an der Stelle, falls du das hörst, gesagt, dass es mal einen Themenbruch gibt, weil es in den letzten Jahren häufiger um Biodiversität ging. Also dürfen wir gespannt sein, was da das Leitthema wird. Kann ich auf jeden Fall euch empfehlen. Ich habe euch den Beitrag von der DEGA, jetzt kommen wir wieder zum Thema, hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da hat der Tjaz auch nochmal sehr umfangreich und sehr schön beschrieben, diesen Tag für euch zum Nachlesen zusammengefasst.
Genau, und jetzt würden wir, bevor wir euch jetzt in die Folge entlassen, achtet mal auf die Begrüßung und dann sagen wir liebe Grüße an der Stelle in diese Richtung und viel Spaß beim Zuhören.
Oder? Guck mal.
Toll.
Hab ich mir das doch verdient.
Ich kann ja bei Tjaz mit reingucken.
Genau.
So.
Prost.
So ist zurück.
So, herrlich.
Gut, wie machen wir?
Das war jetzt schon der Anfang, Tjaz.
Ach, das war schon der Anfang. Na, guck mal einer, schau da. So schnell geht das.
Genau. Ja, wir sitzen hier im schönen Münsterland.
Mhm. Genau, wir trinken ein klassisches Potz, also klassisch zu dem, was es hier auch im schönen Münsterland gibt und sind bei der Brauerei Kiepe. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Werbeblock an, ne? Mhm. Also man muss auch sagen, das hat sehr gut geklappt hier. Wir haben den Terz passend abgegriffen, dass wir mit ihm vor Ort einen Podcast aufnehmen, weil es brennt uns ja einmal auf der Seele, die Dega-Doppelseiten mal zu besprechen mit dem lieben Terz. Passend dazu morgens eine Veranstaltung, wo der Terz auch hier zu Gast ist, in Münster-Wolbeck. Und deswegen passt es gerade ganz gut. Ich habe den Terz gerade vom Hauptbahnhof abgeholt und dann habe ich den hier abgeladen und dann zufällig war Tobias auch denn hier.
Genau, ganz zufällig.
Super praktisch, super praktisch.
Ja, genau. Aber wir haben natürlich nicht nur das Thema Dega-Doppelseite, das wäre so natürlich unsere Abschlussfrage auch an dich. Solltest du mal eine Doppelseite in der Dega? Genau. Wir haben natürlich auch das Thema aus unseren ganzen Fragen an unsere bis jetzigen Gäste. Und zwar kam da ganz oft das Thema der Pflanze. Auch bei den Unternehmenstagen letztes Jahr haben wir die anwesenden Galabauer gefragt. Auch dort war das Thema Pflanze sehr präsent. Also der Stellenwert der Pflanze für die Branche sehen, glaube ich, viele, das ist jetzt mein Empfinden, eher unterrepräsentiert.
Komisch Pflanze, eigentlich,
also, ne? Komisch im Gartenlandschaftsbau, oder?
Naja, nicht nur komisch, sondern dass es auch postuliert wird. Also dass es unterrepräsentiert ist, das ist ja Fakt, das ist ja offensichtlich, aber dass es tatsächlich auch bemerkt wird. Möglicherweise sind es dann doch die Menschen, immer wieder dieselben Verdächtigen, die diesen Defizit letztlich am Ende auch bemerken und auch formulieren irgendwo.
Nicht stören, du kannst ruhig abbauen. Alles gut.
Also nicht jetzt hier unser Setup. Ne?
Danke. Ciao. Danke, tschüss.
Ja, das ist komisch, wo das herkommt. Also
ich weiß auch nicht. Also ich nehme dieses, ich nehme das, wenn man so im Querschnitt schaut, nehme ich dieses nicht wahr, dass die Leute dass den Leuten das Defizit auffällt irgendwie. Und das wundert mich schon extrem, weil wie gesagt, also dass man irgendwie keinen Bock zur Pflanze hat oder so, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen. Aber dass man die Pflanze als emotionales Element zur Wertschöpfung und gleichzeitig auch als Wertschöpfungselement selbst nicht erfasst, als Gärtner oder Gärtnerin, das finde ich schon sehr krass.
Aber welchen Stellenwert hat denn die Pflanze? Also würdest du sagen, also klar, es gibt ja verschiedene Ansätze, Differenzierungsfaktor zum Tiefbau zum Beispiel, die Pflanze, wir kennen uns damit aus als Stärke des Galabaus, auch Zukunft. Ja,
oder auch Projekt. Das Thema, was wir immer mehr mitkriegen, wenn es irgendwie um so Sachen geht, wer macht das jetzt? Ne? Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, wo sich dann verschiedene Gewerke irgendwie drum streiten. Das ist ja das Abgrenzungsmittel überhaupt.
Es ist eigentlich immer das Abgrenzungsmittel und es ist ja auch letztlich das Element der Wertschöpfung, und zwar nicht nur direkt an dem Produkt selber, sondern auch für die ganze Branche und für mich als Persönlichkeit. Also ich meine, die Chance, irgendwie mit Pflanzenwissen zu punkten, Geschichten zu erzählen, die Emotionalität auch ausspielen zu können, das sind ja alles Elemente, die am Ende meine eigene Wertschätzung bei meinem Kunden und am Ende damit natürlich auch die Wertschöpfung bestimmen. Und deswegen wundere ich mich immer wahnsinnig darüber, dass das so, ja, so gering eigentlich eingeschätzt wird.
Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben irgendwie Angst davor, das zu benutzen.
Ganz bestimmt. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass sich viele, also das spielt ja zusammen. Also viele fühlen sich da überhaupt nicht sicher. Haben da möglicherweise, das kommt auch daher, dass, glaube ich, ganz viele Menschen über den Bagger reinkommen und über die Steine und nicht über die Pflanze.
Also in der Jugend meinst du? Berufswahl, was will ich jetzt lernen oder was
genau,
meinst du mit reinkommen?
Genau, vom Anfang her, dass die eher das Baggern cool finden und das Steine versetzen und das LKW fahren und weniger die Pflanze. Also wir stellen ja auch fest, die Leute, die viel mit Pflanzen machen, sind Freaks oder schwul oder Freaks und schwul oder Frauen. Also wir haben so ganz bestimmte Gruppen, die ich glaube, einfach dieses, dadurch, dass das Thema Pflanze so ein emotionales Thema ist, glaube ich einfach, dass es natürlich auch bei Menschen besser aufgehoben ist, die empathisch, von Natur aus empathisch sind. Also die da mehr...
Also ist das eine Schwäche?
Aus Augen von Donald Trump und Wladimir Putin bestimmt, weil da ist ja alles, was weich ist, ist Schwäche halt. Da zählt ja nur das Maskuline.
Aber das ist ja, das Sinnliche ist ja eigentlich das, was die Gartenkunst ausmacht.
Vor allem ist es das am Ende, was ja auch die Kundin beschreibt. Am Ende ist es ja so, dass am Ende ist ja diese alte Rollenteilung, dass der Mann bezahlt und die Frau anschafft, ist ja eine Geschichte, die sich durch unsere Auftragslage nach wie vor durchzieht. Also es egal, ob man jetzt in Flensburg oder Bozen ist, die Geschichten sind immer gleich. Also die Leute erzählen, klar, wenn ich das sage, dann heißt das natürlich, dass es auch immer Ausnahmen gibt. Aber so im Querschnitt ist es doch so, dass die Frauen meistens die Treiber sind und sagen, hey, finde ich schön. Und da geht's doch um andere Werte. Also da kann's ja, die meisten Kunden interessiert das Baggern ja nicht. Die interessiert auch letztlich die Steinbewegung nicht, sondern am Ende interessiert die das Ergebnis.
Die sehen ja erstmal, also die ersten 3, 4, keine Ahnung, wie hoch das Projekt ist, aber die ersten Abschnitte des Bauprojekts wird der Garten ja erstmal zurückgebaut, wenn man so will. Also im Umbau oder erstmal habe ich ja nur Erdwüste. Dann kommt Beton und dann letztendlich, oder Naturstein, Entschuldigung, also jetzt war jetzt ein bisschen plakativ. Und dann wird es ja eigentlich erst durch die Pflanzen schön. Aber vielleicht muss man vielleicht das Thema Pflanze nochmal irgendwie anders denken oder anders besetzen. Weil ich meine, Sie haben jetzt gerade über Hausgarten gesprochen, aber ein großer Teil des Umsatzes wird ja auch im öffentlichen Bereich letztendlich erzielt, des Umsatzes. Und auch viele Firmen sind ja in dem Bereich auch tätig. Und
aber da läuft das Spiel natürlich anders.
Ja, aber wenn die Ausschreibenden, also die Planenden, ich meine, das hatten wir mit dem Thilo Schröer auch schon mal in der Folge, dass die Pflanzenvielfalt in dem Bereich ja doch sehr begrenzt ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen, bei den ganzen Großprojekten. Ob man da vielleicht auch schon anders ansetzen müsste eigentlich.
Ja, ich glaube, über die Vielfalt müssen wir noch gar nicht kommen, weil die Vielfalt ist natürlich eine echte Herausforderung. Also wenn ich jetzt an Stauden denke, das ist natürlich eine ganz andere Erforderung an die Anforderung, an die Kompetenz auch, weil ich einfach ein hochdynamisches System habe, was viel schwieriger zu kontrollieren und vorherzusagen ist und was von ganz vielen auch echt ganz eng an Kleinststandorte gebundene Faktoren hängt. Das habe ich ja bei Gehölzen letztlich nicht. Also ich glaube, ich würde mich erstmal nicht mit der Vielfalt aufhalten, sondern ich würde mich überhaupt erstmal fragen, warum spielt die Pflanze als wertschöpfendes Element so eine verhältnismäßig geringe Rolle irgendwo?
Okay, also so aus meiner Perspektive raus, so planenden Ansicht her, dass man sagt, okay, wir planen jetzt nicht ausgefallenste Pflanzplanung hier rein, sondern es muss ja hinterher auch noch unterhalten, gepflanzt, gepflegt und so weiter werden. Das kann ja dann keiner mehr, dass man da den Weg geht, okay, wir machen relativ flach von der Vielfalt her oder auch von der Gruppierung etc. pp., um es halt dann weiterzudenken. Aber dann wird ja an der Stelle schon vorausgesetzt, es gibt ja auch gar keinen, der das hinterher pflegen kann.
Da sind wir gleich beim nächsten Problem. Ja. Die beiden Probleme hängen ja eng zusammen. Wir haben ja letztlich diese mangelnde Affinität zur Pflege hängt ja ursächlich auch mit dem Thema Pflanzen zusammen, weil letztlich, wenn es um Pflege geht, geht es ja in erster Linie um Pflanzen. Und es geht schon wieder um weibliche Themen, denn nach wie vor wird alles, was Pflege ist, irgendwo Frauen zugeordnet. Also dieses ganze Pflege im Krankenhaus, Pflege mit Kindern, Pflege mit alten Leuten, das ist in erster Linie immer ein weibliches Thema. Und ich glaube, das macht es auch einfach so schwer, das Thema Pflege zum Beispiel, auch da in jedem Betrieb, wo du reinkommst, dasselbe Thema. Die Leute haben dann keine Lust oder es ist ihnen zu fimschig und sie wollen eher das Große haben, das Einfache, das Überschaubare irgendwo und nicht dieses Dynamische. Und letztlich sind wir, glaube ich, bei ein paar grundsätzlichen Problemen, die auch ursächlich mit diesem Thema, was sind wir eigentlich? Was ist unsere Branchendefinition? Wer wollen wir eigentlich sein? Und da frage ich mich, ob wir nicht langsam an dem Punkt angekommen sein sollten, wo wir einfach uns und unserer Branche auch mehr Wert geben wollen, indem wir mit Kompetenz und Empathie punkten und am Ende eben auch mit Wertschöpfung, denn die drei Sachen hängen ursächlich zusammen.
Meinst du, dass dieses Thema, okay, Pflanze sehr eng mit dem Bild des Gärtners Strohhut zusammenhängt?
Ja, mit Sicherheit hängt das zusammen. Das siehst du auch daran. Also wenn du jetzt so einen John Langley siehst oder auch hier unseren, wie heißt unser Gärtner aus Hilden hier, da Peter Jahnke. Ja. Das sind schon so Typen, die auch Strohhutgärtner sein könnten oder manchmal auch sind. Und das ist nicht wirklich Gartenlandschaftsbau, wie er sich aktuell darstellt, sondern und ich meine, wir müssen auch, glaube ich, wirklich trennen. Also wir haben diese, der Markt hat sich ja extrem differenziert. Also wir haben auf der einen Seite dieser ganze öffentliche Bereich, der weitgehend tatsächlich Submissionsgeschäft ist. Also du gehst über den Preis, du gehst über ganz klar beschriebene Positionen und die Pflanze wird am Ende in irgendwelche Löcher gesetzt. Was ja auch ein Riesenproblem ist. Also du siehst das, auch daran siehst du ja schon, am Ende auch von Flensburg bis Bozen, du schaust dir Parkplätze an und du siehst krippelnde Bäume irgendwie, die rückwärts wachsen, weil die in irgendein Loch geknallt worden ist, was falsch ausgeschrieben worden ist, wo es überhaupt keinen Raum für eine Pflanze gibt. Und das ist natürlich ein anderes Geschäft, aber da ist die Wertschätzung und auch die Beziehung zur Pflanze natürlich noch viel abstrakter. Also für diesen öffentlichen Bereich, glaube ich, ist der Galabau da ja wirklich ein reiner Dienstleister, der auch wenig, oder der nur bedingt Einfluss aufs Ergebnis hat. Während im Hausgartenbereich du natürlich, so wie sich Hausgarten mittlerweile darstellt, bist du ja der Handelnde. Du bist der Planer, du bist der Ausführende und du bist der Berater irgendwie. Mhm. Und ich glaube, ich meine, wir wissen, auch wenn das jetzt ganz leicht zurückgegangen ist, wir sind jetzt bei, ich glaube, nach neuester Statistik bei 59% Hausgarten, das den Umsatz macht. Aber wenn du dir 59%. Okay. Wenn du dir vorstellst, ich glaube, es ist von 59 auf 57 runtergegangen. Wenn du dir vorstellst, dass ja im öffentlichen Bereich viel weniger Firmen viel größeren Umsatz haben, dann wissen wir natürlich, dass wahrscheinlich 80% der Betriebe eigentlich im Hausgarten weitgehend unterwegs sind. Und dann müssen wir uns natürlich schon auf diese Frage konzentrieren, was passiert eigentlich an der Stelle irgendwo.
Was denkst du, wie hat sich das entwickelt? Du bist ja schon länger jetzt auch so immer außen so an der Branche dran, hast einen breiten Blick irgendwie über ganz viele Felder. Jetzt mit der Digger Gallerbau, aber auch mit ganz vielen anderen Zeitschriften, die ihr habt. Was denkst du, ist das eigentlich so eine Entwicklung, die jetzt schnell voranschreitet? Ist das
ja,
oder ist noch das zu langsam? Oder ist das irgendwie was sich in Wellenbewegung entwickelt? Gab es früher eigentlich mal eine Pflanzenverwendungsbubble, die sehr viel etablierter war und ging das dann verloren, als die Bagger und so alle?
Na, glaube ich nicht. Also ich glaube, es gab immer eine gewisse Gleichverteilung. Ich glaube, dass das Bauen, ich meine, wenn du dir anschaust, Gärten in den 70er Jahren waren auch nicht schöner irgendwie. Die waren jetzt gestalterisch auch nicht. Da gab es halt mehr serbische Wichten und mehr Immergrün und mehr Kutunerster. Aber vielleicht gab es sogar am Ende, also wir sind jetzt auf einem Punkt, wo natürlich die Pflanzenverwendung eigentlich nahe dem Nullpunkt ist. Und das ist ja eine Entwicklung, da müssen wir natürlich auch ganz genau hinschauen. Da passiert ja nicht nur was in der Branche, sondern es passiert ja auch was am Markt. Und was am Markt passiert ist, dass wir eine Gruppe von Menschen haben oder eine sehr große Gruppe von Menschen, die glaubt, keine Zeit mehr zu haben, die wenig Ahnung hat, aber die trotzdem noch dieses alte Vorurteil in sich trägt, es muss ordentlich sein. Das ist ja immer das Geile, schon seit Jahrzehnten, wenn du die Leute fragst, was wollt ihr denn, dann ist die allererste, noch lange, lange, lange vor dem Budget, ist die allererste Aussage, es muss pflegeleicht sein. Und das hinterfragt aber komischerweise keiner. Und keiner fragt sich, warum muss das denn, oder was ist denn pflegeleicht?
Ja.
Und pflegeleicht heißt ja einfach, ich möchte, dass meine Nachbarn mich als sozial integriert anerkennen und dass es bei mir sauber ist.
Aber wenn das keiner hinterfragt, ne, dann würde ich ja als Gärtner sagen, pflegeleicht heißt für mich eine funktionierende Staudenmischung zum Beispiel, wo ich halt nach 3 Jahren keinen unerwünschten Wildwuchs, wie man das nennen möchte, dann mit bei habe.
Aber du hast trotzdem eine Dynamik.
Ja,
ich habe natürlich trotzdem eine Dynamik. Ja. Du hast ein ungewohntes Bild.
Aber vorausgesetzt wird, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, pflegeleicht, portugiesischer Kirschlorbeer, Rasenfläche.
Ja. Genau, das ist eine Mischung aus mangelnder Vorstellungskraft auf der Kundenseite und mangelnder Vorstellungskraft auf der Dienstleisterseite. Also wir haben ja auch das Problem, und das haben wir ja am Anfang eben tatsächlich auch schon angerissen, dass sich der Landschaftsgärtner ganz oft als Erfüllungsgehilfe letztlich degradieren lässt oder darstellt irgendwo. Also er nimmt überhaupt nicht den Gestaltungsspielraum des Fachmanns wahr und sagt, passt mal auf, ich empfehle euch jetzt was, sondern er sagt, was wollt ihr denn? Und dann machen wir das halt. Und aus dieser Mischung von keine Ahnung auf der Kundenseite und wenig Ahnung auf der Dienstleisterseite und vor allem auch wenig Rückgrat ganz oft, entsteht dann eben dieser Kirschlorbeer-Wahnsinn, der sich natürlich ganz besonders in diesen Neubausiedlungen, wo natürlich jetzt auch nicht die, ich sag mal, High-Level-Betriebe am Werk sind, sondern meistens eher, ja, jüngere, kleinere Einheiten. Ich meine, jeder, der einen Betrieb anfängt, fängt in allererster Linie mal im Hausgarten an, weil das ist eigentlich der einzige wirkliche Zugangsweg.
Ja, also was du ja auch siehst, so Bereiche wie Naturgarten, sind ja einfach erstens total am Zahn der Zeit. Also ob es jetzt, sag mal, politische Themen sind, aber auch, dass viele, glaube ich, gerade durch andere Einflüsse ganz anders Sachen machen als alle anderen sofort. Ne?
Aber ist dieses Segment größer geworden aus deiner Sicht?
Naturgarten, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das wegen meiner Wahrnehmung so ist oder ob das tatsächlich so ist.
Ich fürchte, es ist ein Gefühl, weil wenn du rausgehst, sieht man es irgendwie nicht. Und ich meine, wir haben ja dieses Paradigma, es muss pflegeleicht sein, ist ja, also der Mensch ist ja, das stellen wir jetzt auch gerade, wenn du die politische Situation im Moment siehst, dann stellen wir ja wieder diesen Herdentrieb und dieses Herdesein stellen wir wieder fest. Und das hast du im Garten ja ganz extrem, weil aus meiner Sicht, und wie gesagt, ich glaube, die wenigsten Leute machen sich wirklich klar, dass es sich bei diesem kleinen Wort pflegeleicht um ein hochsoziales, hochpolitisches Ding geht. Es geht darum, bin ich integriert in die Gesellschaft, akzeptieren meine Mitmenschen, meine unmittelbaren Mitmenschen, meine Nachbarn mich als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft. Das ist für Menschen ungeheuer wichtig. Und die Leute, die einen Naturgarten haben, die sagen, leckt mich am Arsch, weil das ist mein Garten, mein Leben. Und das setzt einfach ein gewisses Rückgrat voraus. Du musst bereit sein, dem irgendwie zu widerstehen.
Ich glaube auch, dass es so ein bisschen immer so die Bubble ist, in der man sich bewegt. Du bist ja halt, glaube ich, schon.
Na, aber
sieht man halt auch viel von diesen Beispielen. Aber ich glaube, wenn man mal einfach so schaut, sieht man halt, also ich sehe quasi, ich bin jetzt nicht in der Kirschlorbeer-Rasenflächen-Bubble drin. Aber das ist das, was ich
sehe. Tobias ist in der Kunstrasen-Bubble.
Die gehört da, die ist identisch mit der Kirschlorbeer-Bubble.
Ja, das ist kein großer Unterschied.
Aber dieses Selbstverwirklichung ist ja das Höchste, wo man eigentlich irgendwie hin will. Und viele wollen ja, glaube ich mal, schon irgendwie sich selbst finden. Und der Garten ist ja irgendwie schon was, wo viele Leute dann, okay, viele Leute repräsentieren, da sind wir wieder, pflegeleicht, das soll ein Statussymbol sein, ne?
Ganz oft ist es noch ein Statussymbol. Und das ist, glaube ich, also das ist ja auch so ein Ding. Für mich, ich kann dem Landschaftsbau ja nur sagen, Kinders, eure Wertschöpfung wird im Erstgespräch entschieden.
Ja.
Und dafür, dass das so ist, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Fakt ist, aus meiner Erfahrung, man muss vielleicht sagen, also ich habe das 10 Jahre gemacht. Also ich habe 10 Jahre an diesem Point of Sale gesessen und habe mit Leuten vor der meistens Mann und Frau auf der Couch gesessen, am Wohnzimmertisch. Und habe über ihre Gartenwünsche diskutiert. Aus ein bisschen aus einer Planerperspektive, auch mit einem anderen Selbstbewusstsein, weil ich gesagt habe, ich bin hier der Fachmann, was ich eigentlich auch von jedem Fachmann voraussetze, dass er das tut. Aber
andere Rolle, ja.
Aus dieser Erkenntnis heraus weiß ich, dass da die Wertschöpfung, da wird übrigens auch das Budget entschieden, weil die Leute ja immer, das ist das auch so was, was die meisten Leute sich nicht klar machen. Wenn jemand dich anruft als Fachmann, dann hat ja ein Bild. Garten ist Bäumchen, Hecke, Rasen, und das ist es eigentlich. Und wenn der dich anruft, dann will er mehr. Aber er weiß überhaupt nicht, wie viel mehr sein kann. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich auch dann jeweils in meinen Beratungen festgestellt, dass es total irre ist. Wir hatten damals als Studenten schon so ein Modell, wir hatten gesagt, wir bieten quasi Hilfe zur Selbstausführung sozusagen, machen eine Planung zur Selbstausführung. Und da entstand ganz oft diese Geschichte oder die Situation heraus, dass die Leute erst eigentlich uns gerufen hatten, um es selbst zu machen und dann während des Planungsprozesses festgestellt, oh, das ist ja viel komplexer, als wir gedacht haben, das können wir ja gar nicht. Und damit war dann eben auch klar, in dieser Erkenntnis, das können wir ja gar nicht, war auch klar, hey, das kostet auch mehr, wenn das einer macht. Und deswegen ist immer die Erkenntnis aus dem Entwurfsprozess heraus, ist das Budget gestiegen, weil den Leuten klar geworden, das mehr ist viel mehr.
Und das wird ja auch immer schlimmer, dass die Leute sich das nicht vorstellen können.
Überhaupt
nicht. Erstens, wie das überhaupt nachher aussehen soll, was man machen kann, wie du gerade sagtest, dass man sich überhaupt eine Beetpflanzung irgendwie im eigenen Garten vorstellen kann, aber auch, was das überhaupt kostet. Also diese Preisspanne, ne? Dass ein Garten auch mal sechsstellig kosten kann, wenn man für eine normale Familie alles machen möchte.
Und das ist dann meist dann der Punkt, wo auch häufig gespart wird, wo man sagt, ja, nee, brauchen wir jetzt wirklich
keine Pflanzen.
7 Stück pro Quadratmeter, reichen nicht auch 4. Also das geht ja dann auch oftmals dann so weiter an der Stelle, ne?
Das kann ja auch. Das ist dann ja eine individuelle Verhandlung. Die hängt auch ganz viel mit dem Verhandlungsgeschick und dem Verkaufsvermögen der Fachleute eben zusammen. Aber grundsätzlich erwarte ich erstmal, du weißt ja bei keinem Auftrag, wie viel Geld jetzt da ist und wie viel der vor allem bereit ist, für dich zu zahlen.
Schmerzgrenze, ne?
Und ich glaube eben da gibt's ja auch Untersuchungen zu, aber zwischen diesem, wie viel kann ich bezahlen, wie viel bin ich bereit zu bezahlen, ist ja auch immer noch eine Spanne. Und da ist ganz viel, bei manchen Leuten, die wirklich ja auch das Geld haben, ist da ganz viel Raum dazwischen.
Ja.
Und je besser ich diesen Raum ausfüllen kann, desto mehr kann ich eben davon auch abrufen. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass wir eben lernen, ja, wir sind Dienstleister, wir sind Handwerker, aber erst in der zweiten Stufe.
Ja.
Wenn wir die Aufgabe eines Landschaftsarchitekten oder eines Planers oder einer Planerin übernehmen, dann sind wir in erster Linie auch mal Verkäufer und Planer und Erklärer. Und dazu gehört Kompetenz, dazu gehört Empathie und dazu gehört die Fähigkeit, dass ich eben das, was ich an Kompetenz mitbringe, eben tatsächlich auch in eine Geschichte verpacke. Ich meine, wir wissen alle, wir leben in einer Marketinggesellschaft. Und die Dinge wollen erzählt, in Geschichten verpackt werden.
Jetzt gibt's noch so einen guten Spruch, der heißt, der Gärtner kann alles, aber nichts richtig. Wie siehst du das? Wie entwickelt sich das gerade? Also es gibt ja immer mehr Felder, die man irgendwie als Gärtner machen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Job irgendwie nicht mehr so sexy ist bei der jungen Generation. Oder es gibt halt, wie du sagst, so verrückte Leute, die dann sich in die Pflanze reinsteigern.
Also ich sehe das schon mit einem gewissen Sorge, dass wir im letzten Jahr bei den Azubi-Zahlen, da betraf der Rückgang noch nicht die umlagepflichtigen Betriebe. Da sind aber gerade bei den Kommunen und bei den Trägern wahnsinnig viele, da ist die Zahl wahnsinnig zurückgegangen. Dieses Jahr hat es zum ersten Mal eigentlich auch die umlagepflichtigen Betriebe betroffen. Und wir hatten ja eigentlich gerade so eine Phase in dieser Greta Thunberg-Phase, als es noch um Klimawandel ging. Da gab es ja eher wieder mehr und es gab auch eher wieder mehr so, ich sag mal, welche, die dann das Abi abgebrochen haben oder irgendwie das Studium abgebrochen haben, dann gesagt haben, sie machen aus Begeisterung das irgendwie. Und da sehe ich, das ist natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung, glaube ich, die wir einfach gerade haben. Also der Klimawandel, der ja nach wie vor munter Urstände feiert, aber aus der Diskussion auf gespenstische Art und Weise verdrängt worden ist, der meine ich senkt tatsächlich auch die Attraktivität der Branche oder droht auch die Attraktivität für die jungen Leute zu senken, weil es einfach aus ihrem Bewusstsein verschwindet. Und ich glaube, diese Entwicklung, wir können alles, aber nichts richtig.
Ist das wirklich so?
Das ist so.
Also ja?
100 Pro. Also auch wenn man man muss natürlich damit immer, es muss allen klar sein, wenn man sowas sagt, dann gilt das als Querschnitt und nicht für alle.
Ja.
Also
ja,
es gibt sehr kluge Menschen, die sehr genau
Pflanzen,
wissen.
Ja, genau, das gleiche. Richtig. Pflanzen wissen auch. Also wir wollen jetzt ja, wir scheren quasi alle über einen Kamm, um einfach da mal.
Der Einfachheit halber kann man das machen, weil man eine Situation beschreibt. Fürs Einzelne gelten natürlich Ausnahmen, die ganz weit weg von dem Querschnitt sind.
Um wieder ein bisschen auf die Pflanze auch wieder zurückzukommen. Gefühlt jetzt so im Privatgarten sieht man halt sehr viel von, weiß ich nicht, Ausstattungsgegenständen im Garten. Jeder will Pool, Schwimmteich, das wird irgendwas nach vorne gestellt. Und die Pflanze rückt, finde ich, häufig dabei zurück.
Auch so Ausstattungssachen, ne? Also man kommt immer öfter bei irgendwelchen Events oder wo auch immer, kommt man immer wieder auf das Thema. Ich kann bei einem Garten ja auch noch das verkaufen, ne? Upselling, Cross-Selling.
Genau, und warum nicht größere Pflanzen?
Ja, mein alter Chef, der sagte immer, lass uns nicht das verkaufen, dann fehlt uns das Geld dafür. Ist aber auch manchmal der falsche Gedanke.
Das ist ein im Galabau ganz weit verbreiteter Gedanke, ja, weil der Galabau immer rückwärts rechnet. Der sagt, ich gehe zu einem Kunden und ich schätze den ein, wie viel Geld der bereit ist, für mich auszugeben.
Ja.
Und dann fängt er an zurückzurechnen. Ja. Dann sagt er, also er schätzt meistens zu wenig ein, weil er das nötige Selbstbewusstsein nicht mitbringt und sagt dann, okay, wenn er jetzt 50.000 für mich ausgibt und ich verkaufe dem jetzt eine Outdoor-Küche, dann zieht er das bei mir ab.
Ja.
Und das ist natürlich die total falsche Denke. Ich gehe hin, bin selbstbewusst, schätze ein, was könnte denn der Kunde sich leisten wollen? Dann fange ich an, mein Paket auszupacken und sagen, und dann haben wir das und stellen Sie sich mal vor und dann pflanzen wir da zwei Riesenbäume hin, 50 Jahre alt und die kommen im Tieflader. Dann bin ich am Ende bei 150.000 und wenn der Kunde dann sagt, boah, 150 ist mir zu viel, dann landen wir vielleicht bei 100.000, aber nicht bei 45.000.
Ja.
Und das ist einfach, wie gesagt, das ist so eine Grundproblematik. Ich glaube, dass der Landschaftsgärtner zu sehr in der Handwerkerrolle verhaftet sind und das passt eigentlich nicht mehr zu dem, was im Laufe der Zeit sich entwickelt hat und was es auch an Möglichkeiten bietet. Ich meine, die Investition, ich kenne genügend Betriebe, die sagen, bei mir sind im Moment laufen Sachen auf zwischen 500 und 1 Million und 1,5 Millionen. Und die haben da auch kein Problem mit. Und ich glaube, die gibt's und die sind gar nicht so selten. Die gibt's in jeder Region. Die hat man nicht immer. Aber durch gutes Marketing, glaube ich, kommt man da auch dran.
Aber ich kann ja eigentlich nur das Produkt gut verkaufen, was ich auch gut kenne, meiner Meinung nach. Weil ansonsten fällt's irgendwann auf. Das heißt, wir fangen wieder beim Thema der Bildung, Pflanzenkenntnisse quasi an, um Pflanzen besser verkaufen zu können, muss ich mich besser mit Pflanzen auskennen, um das Selbstvertrauen im Verkaufsgespräch zu haben, um dann auch die Pflanze mehr in den Fokus zu rücken. Das heißt, wir fangen wieder vorne an, oder?
Na, so pessimistisch würde ich da gar nicht rangehen, weil gehen wir nochmal zu dem Beispiel zurück. Wenn ich jetzt sage, ich pflanze ihn da zwei Pflanzen, die sind 50 Jahre alt.
Ja.
Da musst du eigentlich gar nicht wissen, wie die heißen, sondern du sagst nur, das sind zwei Gehölze, die sind 50 Jahre alt. Und ich meine, ganz bitterböse gesagt, muss man aus meiner Sicht ja sagen, der Galabau lebt ja von der Inkompetenz seiner Kunden irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, dass viele Galabauleistungen gerade im Hausgarten eigentlich gestalterisch nicht abnahmefähig wären, wenn der Markt transparent wäre. Der Markt ist aber nicht transparent, das heißt, die Kunden nehmen eigentlich alles ab. Deswegen komme ich mit relativ wenig Wissen, so traurig das ist, auch fürs Pflanzenwissen, komme ich mit relativ wenig Wissen aus. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel habe, ich sage, pass mal auf, Du hast jetzt hier einen Eingangsbereich und den kann ich dir mit Natursteinpflaster pflastern. Oder ich mache dir den mit Wasser gebundener Decke, setze dir zwei Natursteinstufen rein und wir pflanzen einen Baum für 30.000 Euro. Womit hast du mehr Geld verdient? Tja, das ist relativ einfach. Aber warum setzt sich die einfache Erkenntnis nicht durch? Dafür brauchst du noch nicht mal wissen. Denn die Baumschule hilft dir. Die sagt dir, pass mal auf, du brauchst sogar nur hinzugehen und sagen, hey, ich habe da einen Eingangsbereich. Was würdest du da hinpflanzen? Dann sagt dir, XY.
Ja, vor allem die Baumschule macht es mir eigentlich auch noch einfach, Geld zu verdienen. Vollkommen. Weil es gibt ja einen Katalog, wo die Preise drin stehen. Und alle denken sich, warum stehen da so hohe Preise drin? Ja, ist doch super, dass die da drin stehen, weil dann sieht das der Endkunde ja auch, dass sie da drin stehen.
Ja, und wenn die Leute mit denen durch die Quartiere gehen, dann sind es ja auch meistens die Preise, die an den Pflanzen dran stehen.
Und ich meine, du hörst dann, wenn du das im Galabau sagst, dann ist ja immer, ja, das sind ja Mondpreise und die Kunden wissen. Nein, ab einer gewissen, ich meine, das ist ja das Schöne an Pflanzen, dann sind die einmal mehr verpflanzt, der Preis steigt exponentiell.
Ja, aber du musst, das ist das Geschichten erzählen. Man muss halt Geschichtenerzähler sein, weil auch bei so einer Pflanze, wie die hergestellt ist, wie oft die verschult wurde, wie oft da jemand Hand angelegt hat, die zurückgeschnitten hat und so. Das ist, glaube ich, das, ne, was dann irgendwie fehlt.
Aber ich glaube einfach, dass es da fehlt es an Zeit, da fehlt es an Lust, da fehlt es an Empathie. Ich glaube wirklich, wir brauchen in der Branche mehr Bewusstsein für diese Problematik, eben auch für dieses Pflegethema. Das weiß jeder, meine Jungs haben keine Lust auf Pflege. Das wird einfach so postuliert, das steht im Raum, aber keiner findet dafür Gründe, Erklärungen, Lösungen. Und ich sage ja schon seit 20 Jahren, wir brauchen mehr Schwule und mehr Frauen im Galabau, um mehr Empathie reinzubekommen. Das klingt einfach jetzt blöd und plakativ,
ja, aber platt. Ich glaube, in jeder Firma, in jeder Kolonne, wo nur Männer waren, und ich spreche aus Erfahrung, wenn da mal eine Frau reinkommt, die ganze Chemie in der Truppe verändert sich komplett. Und teilweise sind die Frauen dann auch viel männlicher, komischerweise, als die Männer alle sind. Ne? Also die drehen das einmal alle rum und das hilft schon.
Gut, das ist natürlich auch, wenn du als Frau im Galabau in so einer Branche irgendwie existieren willst, dann musst du dir natürlich auch schon eine gewisse Haut zulegen, sonst ist das natürlich ein hartes Brot.
Aber wie könnte ich jetzt, wenn ich das jetzt höre und denke, ja stimmt, Pflanze habe ich so ein bisschen vernachlässigt irgendwie die letzten Jahre, wenn ich das okay gibt oder...
Die drei Tipps von Thias Wendeborg.
Die drei Tipps nicht, aber es geht ja viel immer ums Geld. Also eigentlich läuft immer, am Ende geht es immer ums Geld. Wie viel mehr kann ich denn, müsste man das vielleicht mal rausarbeiten, wie viel mehr Marge habe ich eigentlich an einem Solitär im Gegensatz zu einer Natursteinmauer?
Ja, ich würde jetzt nicht den Solitär gegen die Natursteinmauer ausspielen wollen und das ist ja auch nicht die Realität, weil die Natursteinmauern werden ja auch nicht mehr gebaut. Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen, weil es natürlich auch von deinem Verkaufstalent abhängt. Also du weißt, es gibt diesen Prospekt, diesen Katalog, wo die Preise drinstehen. Und es ist an dir und deinem Selbstbewusstsein zu sagen, wie viel du kommunizierst am Ende. Deswegen kann man die Wertschöpfung nicht sagen, aber ich glaube, du hast da ein Rädchen, an dem du ziemlich gut einstellen kannst, wie viel du verdienen möchtest. Und es gibt ja Leute, gerade bei den Pflanzen, das hängt auch wieder mit den Typen zusammen, also mit der Empathie, mit der Begeisterungsfähigkeit. Da arbeiten ja total viele, die wollen gar nicht reich werden. Denen interessiert noch nicht mal die Wertschöpfung. Die existieren, die leben gut davon. Das ist für die vollkommen okay. Mhm. Also du musst für dich letztlich definieren, was möchtest du? Und ich glaube, dann nimmst du das Rädchen und sagst, hey, ich habe da ein Rädchen. Meine Kunden kommen eigentlich zu mir, weil sie emotional bedient werden wollen. Ich mache das, ich liefere dafür eine Lösung. Und da habe ich eben an der Stelle auch das Rädchen, um zu sagen, wie viel will ich denn eigentlich verdienen? Und daran drehe ich dann.
Mhm. Also die Herausforderung ist, finde ich, an der Stelle, dass ich sage jetzt mal Freak-Pflanzen Wissen auf die Allgemeinheit irgendwie zu bekommen oder diesen Umgang quasi damit. Ne?
Naja, ich meine, du musst ja, wir hatten ja dieses Ding, der Galabau kann alles, aber nichts richtig. Das kann man ja lösen. Das löst man ja nicht, indem man selber Universalgenie wird, sondern indem man sich die Typen sucht, die bestimmte Qualifikationen abdecken. Und die Fähigkeit eines Unternehmers ist ja am Ende auch, ein Team zusammenzustellen und ein Team zu führen, was am Ende die Leistung, die ich als Unternehmen brauche, letztlich erbringt.
Aber die oder der muss ja Generalist eigentlich dann sein, oder nicht?
Der Unternehmer muss Generalist sein, aber er muss die Fähigkeit haben, die Leute zu finden und auch die Löcher zu sehen und zu sagen, welche Kompetenzen brauche ich denn? Wie muss der beschaffen sein, der auf diese Kompetenz passt, in dieses Loch passt? Und dann suche ich den halt. Aber dazu gehört die Einsicht, dass A, die Kompetenz wichtig ist und dass ich persönlich als Unternehmer auch nicht alles wissen und können muss, sondern dass ich der Dirigent bin, aber nicht Geige und Cello und Flöte und was weiß ich was spielen können.
Eine Frage für einen Freund. Hast du eine Idee, warum? Weil du sagtest, der Galabau muss sich besser verkaufen können, muss ein besseres Verkaufstalent haben. Frage für einen Freund, hast du eine Idee, warum Vertreter in der Branche eigentlich so ungern gesehen sind?
Vertreter?
Ja, Verkäufer, Vertreter. Also es ist auch wieder nicht überall, alle über einen Kamm scheren. Es gibt ganz viele Leute, habe ich gehört, die... Das ist Quatsch. Nein, aber mir fällt auf, ich bin jetzt 4 Monate, 4 Tage hier bei Dataflor im Vertrieb und es gibt viele, die sind total auf Augenhöhe. Mit denen kannst du so sprechen, ganz frei, sind keine Kunden von einem und mit denen spricht man über Gott und die Welt und auch über irgendwie Themen und das ist alles fein. Aber dann gibt es genauso viele Leute, habe ich das Gefühl, die blenden einen total aus als Verkäufer, als Vertreter. Und da habe ich gerade überlegt, als du sagtest, die Leute müssen verkaufen lernen. Ne? Die müssen sich besser selber verkaufen, selbstbewusst sein. Das ist ja meistens was die Leute ja in sich selber nicht haben. Deswegen haben sie eine generelle Abneigung gegen solche Leute.
Also was hier auf jeden Fall da ist, dass aus diesem Rückwärtsrechnen raus natürlich immer diese Angst besteht, ich muss zu viel abgeben, dadurch, dass ich irgendwelche Sachen kaufen muss, mir zuliefern lassen muss, Bedürfnisse irgendwie in der Firma habe, die ich irgendwie nur abdecken muss. Also ich meine, abgesehen davon, ich will keinem Vertreter auf die Füße treten, aber wahrscheinlich sind Vertreter jetzt nirgendwo besonders gern gesehen, aber ich glaube das schon, dass es im Galabau einfach ganz oft die Angst, wie gesagt, also ganz oft auch dieses mangelnde Selbstbewusstsein ist, dass immer diese Angst, ich verdiene am Ende nicht genug und ich gebe zu viel an andere ab irgendwie.
Ja, aber das Bild hängt ja auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal, der klassische Vertreter geht Klinken putzen, der Gärtner bekommt ja die Anfrage. So, und dann will der Kunde ja per se schon mal was von mir. Ich kenne aktuell keinen Betrieb, der, glaube ich, Klinkenputzen geht und zu sagen, ich brauche jetzt Aufträge. Also das geben zumindest die Zahlen, glaube ich, nicht her. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, aber...
Es wird Betriebe geben, wo das durchaus wieder notwendig werden kann. Nicht in der oberen Liga, aber ich glaube, in der unteren Liga ist doch schon eine Menge weggebrochen. Da wird man sich schon über Marketing Gedanken machen müssen.
Wobei in der oberen Liga fällt mir auch ein Beispiel ein, da gibt es auch, die stellen teilweise auch Außendienste ein, die halt schauen, wo gibt es spannende Projekte, ne? Das gibt es auch schon, um an die Auftraggeber zu kommen. Das habe ich letztens auch schon mal gehört.
Also ich finde ja, ich hatte ja letztes Jahr hatte ich ein schönes Interview mit dem Maximilian Holzhausen, Gärtner von Eden, der ja die Meinung vertritt, dass die Materialquote viel, viel höher sein muss, als sie im Galabau normalerweise ist. Also du hast ja irgendwie, keine Ahnung, 30-35% ist ja so eine durchschnittliche Quote. Und er sagt, eigentlich verdienen wir das Geld im Wiederverkauf, eigentlich sind wir Händler. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Also so wie sich der Galabau darstellt, das setzt aber einfach voraus, dass man dass man mit der Rückwärtsdenkerei aufhört. Also, dass man sagt, was will ich denn dem Kunden alles verkaufen und wie viel will ich denn dabei verdienen? Und dass man quasi die Sache andersrum angeht und nicht sagt, ich bin dem Kunden 50.000 wert und fange dann an zurückzurechnen, deswegen kann ich keine Outdoor-Küche verkaufen und schon mal gar nicht Gehölze für 30.000 Euro irgendwie.
Aber da sind wir ja wieder, also es gibt ja viele Parallelen zu anderen Gewerken und das ist ja quasi so klassisch Küchenstudio, wenn man so will. Mhm. Da gehe ich ja auch hin und sage, ja, keine Ahnung, ich gebe jetzt mal 10.000 Euro für eine Küche aus und gehe in der Regel nicht mit einer Küche für 10.000 Euro raus. Also,
ja. Außer du gehst zu Ikea oder so, aber selbst dann.
Ich meine, auch da geht es ja in erster Linie um Frauen. Also Entscheider sind da am Ende die Frauen und da geht es natürlich auch um Frauenversteher. Also ich glaube, man muss... Ich meine, wir sind ja bei aller Emanzipation, bei aller Genderei am Ende sind wir Urmenschen. Und wir können das leugnen und wir können das verleugnen oder wir können das einfach mal einsehen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Ich glaube, wir haben nach wie vor an ganz vielen Stellen ganz klassische Rollenbilder irgendwie und daraus entstehen eben auch zum Beispiel Kaufentscheidungen. Und da muss ich mich einfach dran orientieren. Und eine Küche ist tatsächlich bei, ich sag mal, ich würde jetzt mal schätzen, 90% der Leute eine Frauensache irgendwie. Und dann brauche ich am Ende...
Ja, also, ja, das ist aber doch so.
Ja, nein, die Küche ist eine Frauensache.
Ich meine, selbst wenn es gibt massenweise Männer, die kochen, aber das sind dann Männer, die kochen gerne, aber die kümmern sich nicht um den Rest sozusagen.
Dass es dann hinterher noch schön ästhetisch aussieht und so weiter.
Ja, genau. Ja. Die kochen halt gerne, aber die spülen wahrscheinlich nicht so gerne ab. Und also am Ende kommst du auch ganz oft wieder auf klassische Rollenteilung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es darum, dass du einer Frau was verkaufen willst und dazu irgendwie dich auch in das Geistesmodell dahinter irgendwie bewegen musst. Und das verlange ich muss ich letztlich von einem Verkäufer im Gala aber auch verlangen, weil ich in 80% der Fälle habe ich es am Ende in erster Linie mit einer Kundin als Entscheiderin. Ich muss gleichzeitig natürlich auch, ich muss am Ende einem Mann erklären, warum er da wie viel Geld für zahlt, aber trotzdem ist am Ende, erstmal muss es der Frau gefallen, denn die hat meistens den Mann in der Hand.
Ja. Hey, wie heißt das Sprichwort? Happy wife, happy life, ne?
Genau. Ja, Mai. Ich will irgendwie gerne auf das Thema mit dem Branchenbericht drauf.
Ja, das passt doch jetzt. So eine gute Überleitung.
Oder? Ich dachte jetzt der Überleitung wegen irgendwie mit Wachstum und mit Geld und hier und da tralala. Wir dachten uns, weil du halt einen guten Blick auf die ganze Branche hast, wie du diese Wachstumsentwicklung in der Galabor-Branche beobachtest. Also es kam jetzt wieder, Tobi, ich hatte ihn nicht gelesen, du hattest ihn gelesen, den Branchenbericht.
Ich habe nur euren Beitrag gelesen.
Okay. Genau, also es hat mich ein bisschen erstaunt. Also das war tatsächlich nochmal 3% Wachstum hatten bei ja niedrigerer Inflationsrate. Also wir hatten ja in dem Vorjahr auch so ein Wachstum, aber da ist es ja komplett über die Inflation aufgefressen worden. Jetzt wird auch ziemlich viel aufgefressen durch erhöhte Personalkosten und so weiter. Aber trotzdem haben wir noch ein Wachstum gehabt, was mich erstaunt hat, was ja auch mit 3% jetzt weit über dem wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Wachstum lag. Wir haben allerdings auch deutlich mehr Betriebe und auch deutlich mehr Mitarbeiter. Also von daher erklärt sich damit auch so ein bisschen das Wachstum. Trotzdem muss man auch sagen, es scheint weiter attraktiv zu sein. Also es scheint
allein mehr Betriebe finde ich halt auch spannend. Ne? Also sonst hätte man ja gedacht, in den letzten Jahr bei der gesamtwirtschaftlichen Stimmungslage, also das ist ja eher so eine Stimmungskrise.
Genau, wo investiere ich rein? Ja, eher in Sicherheit?
Keinen Galabor-Betrieb im ersten
Jahr. Und wir haben auch die Entwicklung gehabt, wenn du die Leute gefragt hast, wie sieht denn das in deiner Region aus? Dann konnten die dir alle Leute sagen, die aufgehört haben. Ja. Und zwar nicht, weil sie pleite waren, sondern weil sie einfach gesagt haben, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die Bürokratie, ich habe keinen Bock mehr auf die Kunden, ich habe keinen Bock mehr auf den Stress mit den Mitarbeitern, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und vor dem Hintergrund ist es dann natürlich schon verwunderlich, Auch, dass die Zahl der Mitarbeiter gewachsen ist irgendwo.
Aber es ist wahrscheinlich wieder so ein Supermarktkassendenken. Ne? Also ich denke immer an die, wo ich am längsten gewartet habe und dass ich aber 20 Mal ganz schnell drangekommen bin. Also
das ist so. Das ist bestimmt so. Wir haben ja sowieso, ich meine, ich glaube, es wird immer extremer und das haben wir ja jetzt vor dieser Bundestagswahl, haben wir das ja so vor Augen geführt bekommen, was ich persönlich auch, das hat mich total erschrocken irgendwie, weil ich das in der Form noch nicht erlebt habe, dass wir erlebt haben, dass sämtliche, dass alles, was Medien ist, am Ende so wie gleich wirkte. Also ich will nicht gleichgeschaltet sagen, weil das ist echt ein gefährliches Wort, aber es wirkte so gleich irgendwie. Und wenn du dann zum Beispiel kurz vor Ende des Wahlkampfs hat ja plötzlich, ist die Linke plötzlich total gewachsen, dann hast du auf der anderen Seite gesehen, boah, die haben super TikTok-Auftritt. Und jetzt stellst du dir vor, gesamtpolitische Auswirkungen werden über einen Social-Media-Kanal, der zufällig auch noch aus China gesteuert wird, beeinflusst. Dann muss man schon sagen, das ist beängstigend. Und das betrifft natürlich alle gesellschaftlichen Entwicklungen, also die Dinge laufen mittlerweile irgendwie so schnell, dass es schon auch irgendwie Angst machen kann.
Genau, und das kann man alles mit Geld beeinflussen, also auch viel, ne? Wenn man guckt, Wahlkampf, wo wie Geld eingesteckt wird, natürlich hat es auch einen viralen Charakter, ist natürlich auch wichtig, gerade bei der Linken, glaube ich, hat man gemerkt, dass viele Sachen irgendwie viral gingen durch
ganz klar
gewisse, weil die Bubble ja sowieso auch generell für solche Sachen empfänglich ist. Aber genau auf der anderen Seite ja auch. Also genau auf der anderen Seite der rechten Bubble war es genau das gleiche.
Da war es ja vorher Thema. So. Also da war es ja vorher so, dass quasi die komplett, und wenn du dann so diese Jugendwahlergebnisse, ich will jetzt da nicht so politisch werden, aber ich finde einfach, was ich glaube für uns wichtig ist, dass sich mittlerweile gesellschaftliche Entwicklungen viel schwieriger vorhersehen lassen, dass die viel schneller gehen, viel leichter zu beeinflussen sind, und dass wir einfach auf diese Entwicklungen müssen wir auch als Branche letztlich, glaube ich, an ganz vielen Stellen reagieren, weil sie uns an mehreren Stellen, sowohl auf der Marktseite, als auch auf der Mitarbeiterseite, als auch auf der Auszubildendenseite natürlich beeinflussen, und deswegen kann uns das alles überhaupt nicht egal sein.
Aber braucht dann, das hört sich jetzt total deppert an, wenn man das so sagt, aber braucht denn der Klimawandel eine bessere Lobby, damit die Branche auch weiterhin Wachstum bekommt?
Also, was ja ganz spannend war, kurz nach, beziehungsweise kurz vor dem der Branchenstatistik hat der BGL ja Forderungen an eine neue Regierung, von der wir noch nicht genau wissen, also wir wissen, dass welche es wahrscheinlich ist, aber wir wissen noch nicht, welche es ist, gestellt, und da kamen genau diese Themen vor. Und was wir ja erleben, tatsächlich durch diese Diskursverschiebung, und wir haben jetzt eine doppelte Diskursverschiebung. Also wir hatten vor der Bundestagswahl hatten wir letztlich die Diskursverschiebung in Richtung illegale oder irreguläre Migration, ganz klar gesteuert, nicht nur von Springer und von der AfD, sondern natürlich auch extern von, wir kennen unsere Kriminellen aus dem Osten. Und jetzt haben wir natürlich massive Diskursverschiebung in Richtung europäische Selbstverteidigung. Da geht's plötzlich, jetzt hat die ganze Sache mal eine Zahl bekommen, um einen Billionenbetrag. Mhm. Das sind Größenordnungen, die wir uns bisher nicht vorstellen konnten. Und das geht natürlich vollkommen zu Lasten von uns, weil das sind beides Themen, wo wir überhaupt keinen Ansatzpunkt haben. Und bei der Migration ist es ja noch so, da hat der BGL dann eben auch darauf hingewiesen, fand ich auch ganz spannend. Der wies nämlich zu Recht darauf hin, dass wir durch diese Fokussierung auf diese irreguläre Migration, also die negativen Seiten der Migration, natürlich vollkommen vergessen, dass wir eigentlich dringend Zuwanderung in den Arbeitsmarkt brauchen und Leute, die am Ende unsere Arbeit machen.
Ja. Und auch dadurch, durch unsere Arbeit, wenn wir unsere Arbeit gut machen und den Klimawandel ja abschwächen oder Klimaanpassung betreiben, wir ja dafür sorgen, dass wir nicht so viele Probleme mit Migration hätten.
Aber das ist so abstrakt, dass es in dieser Verkürzung auf 3 Wort- oder 5-Wort-Aussagen vollkommen untergeht. Also das ist ja unser Problem, dass wir überhaupt keine abstrakten Zusammenhänge mehr kommuniziert bekommen, weil alles nur noch durch so ein Nadelöhr muss, wo nur noch 3 Wortsätze durchpassen.
Ja.
Und das wird einfach auch unser Problem. Wie können wir in Zukunft unsere Anliegen kommunizieren? Und ich glaube, gerade bei dem Thema Pflanze, um da nochmal drauf zurückzukommen, wir sollten tatsächlich das, wo die Menschen auch als Urmenschen sind, nämlich bei der Emotionalität, da sollten wir ansetzen und schauen, ob wir nicht mit den emotionalen Themen tatsächlich sie zumindest im Privaten erreichen können, wenn wir sie schon im Gesellschaftlichen nicht erreichen können.
Ja, also ich habe schon einige Kanäle beobachtet in den letzten Jahren, die dann schon sehr stark gestiegen sind, die das Thema Pflanze hatten, ob es jetzt wie in meiner Bubble in der Kulturgarten Thema ist, aber die dann ein bisschen Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, ich mache jetzt hier bezahlte Werbung, damit mein Kanal steigt und dieses Influencer-Thema dann irgendwie einnehmen und dann auf einmal dann auch im öffentlichen Rechtlichen sind oder. Ne? Wie würdest du das dann sehen, wenn ich jetzt Galabauer bin und schon Bock hätte, mehr in Pflanze zu machen? Welche Methode sollte ich dann irgendwie anwenden? Was sollte ich denn vielleicht da irgendwie machen?
Also, du meinst jetzt von der medientechnischen Ausrichtung oder von der Kommunikation?
Also das ist ja bei TikTok, werden gerade das politische Thema mit der Linken bei TikTok, nur weil die auf TikTok so stark waren, haben die halt so große Ergebnisse gehabt. Kann ich ja auf mich vielleicht abwälzen, wenn ich dann.
Gut, du musst dir immer überlegen, welches Thema ist für welchen Kanal und welches Medium geeignet. Politische Abstraktion, die entweder gegen die Reichen oder gegen die Ausländer oder gegen die Armen, das ist natürlich über kurze Videos und knackige Aussagen immer leichter zu transportieren. Wir haben es da mit unseren Themen mit Sicherheit, ich will jetzt gar nicht von Klimawandel sprechen, weil das ist noch abstrakter, aber mit unseren Themen sind wir da bestimmt ein bisschen abstrakter. Ich glaube, dass zum Beispiel so ein Netzwerk wie Instagram relativ gut geeignet ist, weil du halt über Bilder kommunizieren kannst. Ich glaube, dass du auch diesen Mehrwert, also wir hatten uns jetzt auch ausgedacht, dass wir zum Beispiel für unser Magazin Gärten, dass wir versuchen mal dieses Thema Wertschöpfung mit Pflanzen irgendwie nach vorne holen, indem wir uns eine Baumschule suchen, die vielleicht auf einer ganzseitigen Anzeige
auf einer Doppelseite.
Ja, vielleicht eine Doppelseite oder vielleicht erstmal auf einer Einzelseite ein bestimmtes Gehölz vorstellen und dann sagen, was an dem Gehölz so besonders ist, was es kann, wie es kultiviert worden ist oder so, um den Leuten einfach klarzumachen, worum es eigentlich geht. Also ich glaube, dass wir zu oft über abstrakte Dinge sprechen und dass den Leuten nicht klar ist, worum es wirklich geht. Und das könnte auf jeden Fall ein Weg sein. Am Ende brauche ich die geeigneten Typen, die das kommunizieren. Also ich brauche Leute, die authentisch sind, die Kompetenz vermitteln können, die Emotionen rüberbringen können. Dann geht das von alleine. Ich meine, wenn du beobachtest, dass solche Kanäle wachsen, das ist halt immer so eine gefährliche Sache. Es kann auch sein, dass sich da die sammeln, die hoffen, dass sich was verändert. Ne?
Es ist auch tatsächlich also irgendwo gefährlich. Also wenn man so Kanäle dann hinterfragt, guckt, was die da sagen, also genauso gut kann man die Sachen, die dann irgendwie posten, dann auch hinterfragen und sagen, das ist irgendwie, so wie ich die Welt sehe, Quatsch. Und das ist ja alles richtig, das ist ja gut. Und dann ist ja gerade gut, dass man es hinterfragt. Aber wir haben ja auch im konservativen Raum immer mehr das Thema Garten, also im Fernsehen. Habe ich zumindest das Gefühl, dass immer mehr Garten irgendwie jetzt mit, wenn es das Duell der Gartenprofis ist.
Ja gut, das haben sie jetzt ja auch in die Primetime mehr oder weniger gelegt, ne? 19.
Es könnte aber auch eine Fata Morgana sein, denn wenn ich richtig informiert bin, werden zum Beispiel gerade sämtliche Gartensendungen eher zusammengelegt. Also bisher hatten ganz viele Sender einzelne Gartenprogramme, ob das NDR Garten war oder Querbeet in Bayern oder, also es gibt ganz viele Gartensendungen und im Moment sieht es eher so aus, als würde die ARD diese ganzen Sendungen zusammenlegen und das sind dann schon eher Sparprogramme. Also wie gesagt, ich glaube, man muss an ganz vielen Stellen natürlich wirklich schauen, was sind momentane Eindrücke und was ist wirklich der Querschnitt. Und ich glaube, dass so Wahlergebnisse einem schon so eine Grundtendenz zumindest geben, wie die Leute gerade ticken. Ich glaube nicht, dass es immer aussagt, wie die Leute wirklich denken, aber es sagt ganz viel, wie die Leute gerade ticken irgendwie. Und das macht dann auch für unsere Sache, glaube ich, immer Aussagen, zum Beispiel zu diesem Thema Pflege, wenn die Leute sagen, wir brauchen mehr Ordnung, wir brauchen in diesem Land mehr Ordnung, dann heißt das ja nichts anderes, sie wollen auch im Privaten irgendwie aufgeräumt es haben oder aufgeräumter haben. Und ja, ganz viele dieser Sachen, die wir in den letzten auch rund um den Klimawandel und um dieses eher, ja, das eher Aufbrechen der Gesellschaft oder eher das Buntwerden der Gesellschaft hatten, die werden ja alle negativ konnotiert. Also wenn ihr jetzt schaust, ist es ja wirklich ein Rollback in total, ja teilweise 50er Jahre. Also ich meine, die AfD ist die Vertreterin der gelebten 50er Jahre irgendwie. Das ist ein totaler Flashback. Und das immerhin sagen da schon mal ein Fünftel der Bürger und Bürgerinnen. Das kann ich mir vorstellen irgendwie.
Wobei man, glaube ich, ein bisschen differenzierter noch gucken müsste, weil das Wahlergebnis kann man ja auch ganz gut nach Bildungsstand etc. pp.
Ganz klar.
Auch analysieren und in meiner Region auch nochmal analysieren. Und das vielleicht für dich auch noch eine Chance, um zu gucken, okay, in welchem Markt könnte ich vielleicht reingehen. Ja, schwierig. Ja, aber das Thema Pflanze, also ich will nochmal darauf zurückkommen. Wie setzt man da am besten an? Also klar, man muss irgendwie in der Bildung, Ausbildung anfangen, die Pflanze wahrscheinlich wieder mehr zu besetzen oder noch mehr Bemühungen, mehr Anstrengungen reinzustecken.
Also wir brauchen ganz klar Bewusstsein. Wir brauchen in der Branche brauchen wir das Bewusstsein, was letztlich dieses Produkt Pflanze für die Branche bedeuten kann. Also auch rein monetär, rein wertschöpfungsmäßig. Und wie gesagt, diese Kompetenz, ich glaube, dass es am Ende, um den Leuten auch ein bisschen die Angst zu nehmen, wahrscheinlich komme ich mit dieser Kundschaft auch mit relativ wenig Kompetenz aus, wenn ich die vertiefe. Also wenn ich jetzt sage, ich habe die wichtigsten 30 Solitärgehölze, das kann nun jeder irgendwie lernen, und kann die flüssig auch botanisch ansprechen irgendwo, dann klingt das kompetent, ohne dass ich 1000 Stauden kennen muss. Also ich glaube, die Angst sollte man den Leuten auch nehmen, sondern es geht in erster Linie immer darum, das Bewusstsein zu schaffen, dass das nicht nur einfach hübsch ist, da ein paar Pflänzchen hinzusetzen, sondern dass es, wie ihr am Anfang gesagt habt, totales Abgrenzungs Instrument ist, dass es für ganz viele Lösungen taugt, die wir haben, also Artensterben, Erhitzung, all diese Geschichten, da lassen sich ja mit Pflanzen Lösungen finden und eben das große Thema Wertschöpfung, also dass ich über die Emotionalität am Ende meine Kunden erreiche und damit auch Wertschöpfung erziele. Ich glaube, das sind drei fette Argumente, wo ich sagen muss, Kinders, ey, wenn wir das als Branche nicht schnallen, dann weiß ich's ohne.
Wir haben 100 Leute gefragt, wollte ich jetzt schon immer mal sagen. Das haben wir tatsächlich getan, können wir wirklich jetzt ohne Lügen zu behaupten. Und wir hatten gerade das Thema die breite Masse oder sag ich mal das, was sich viele Leute wünschen oder was man irgendwie ableiten kann. Das haben wir auch. Aber aus unserer Branche. Und zwar, Tobias hat gerade so ein Foreshadowing betrieben mit der Digga-Doppelseite. Da würde ich irgendwie mal gerne drauf. Aber jetzt haben wir den Menschen mit der Digga-Doppelseite. Und ich habe dir vorab so ein paar zusammenfassende Sachen mal zugeschickt. Wir haben auf den Unternehmenstagen haben wir Leute gefragt, die haben mit unserem Live Abstimmungstool dran teilgenommen. Wer dazu mehr hören möchte, dazu gerne nochmal unsere Folge aus der Hotellobby hören. da haben wir das auch nochmal zusammengefasst. Und wir haben eigentlich seit, boah, ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, ich habe gestern versucht, das nachzuvollziehen. Ich bin bis Thilo Schröer gekommen und das war schon eine alte Folge.
Ich glaube, das war auch fast so, da haben wir, glaube ich, damit angefangen, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist schon vielen Leuten die Abschlussfrage in unserem Podcast gestellt. Wenn du dir Imagination ist gefragt, wenn du dir vorstellen könntest, du hättest in der Dega-Gallerbau eine Doppelseite, stell dir vor, in großen Buchstaben eine Aussage darauf zu schreiben.
Was man der Branche mitgeben möchte, ne?
Genau. Es hat nicht immer funktioniert. Viele dachten auch, auf so einer Doppelseite kann ich auch ja ganz Werbung. Viel draufschreiben. Werbung kam da auch drin vor. Auf unseren Unternehmenstagen ganz gut funktioniert, weil da durften die Leute auch nur eine Zeile beschriften. Haben sie sich beschwert, dass zu wenig Platz war. Genau, und wir dachten, es war eigentlich so einer der Hauptgründe, warum wir uns hier getroffen haben. Wollen wir das Thema mal mit dir durchgehen, weil genau das Thema Pflanze und Zukunft war so das Leitthema, was wir ganz oft gesehen haben. So die Leute, die jetzt nicht sehen, wie wir unsere Notizen hier durchblättern. Ich würde gerne mal so ein paar, oder, nennen, glaube ich, die da sehr, sehr passend wären. Auf den U-Tagen, finde ich, die besten waren eigentlich immer um Zukunft, hatten sich gedreht. Zukunft gestalten, wir sind die Zukunft, zukunftssicher, zukunftsweisen.
Ausbildung ist auch Zukunft.
Aber ist diese Zukunftsgeschichte, also ich habe da so immer ein bisschen das Gefühl, der BGL sagt das ja auch immer, und ich habe das, also wir leben ja auch irgendwie in so einer Gesellschaft des Nachplapperns, also das ist ja auch so eine Auffälligkeit. Ich glaube, es ist ja wirklich so. Also wenn wir uns der Sache bewusst werden, wo zum Beispiel dieses Thema Klimawandel verhandelt werden muss, ja, dann ist das im Freiraum und dann heißt das, das sind eigentlich unsere zukünftigen Aufträge. Von daher, jetzt mal abgesehen von der Aufteilung Hausgarten, Gewerbe, öffentlicher Raum, wo natürlich im Moment noch Grenzen sind, weil sich das, wie gesagt, sehr stark ausdifferenziert hat. Aber grundsätzlich wird ganz viel in den Freiraum investiert werden müssen. Und das ist eigentlich unsere Zukunft. Und ganz viel davon hängt mit Vegetation zusammen, also mit Pflanzen.
Ja, ich glaube, viele haben es auch so für sich gesehen, dass die denken halt, ne, wir sind die Zukunft mit unserer Branche. Wir können irgendwie natürlich dann Einfluss irgendwie darauf machen oder Thema Ausbildung irgendwie auf in der Ausbildung dann Wert drauf legen oder allgemein überhaupt anzufangen, Ausbildungsbetrieb zu sein, ne? Ich würde es unbedingt. Ja. Und das andere war
ja gut, auch ganz, also klar, Pflanze war mir ganz viel oder ein Thema, ne? Grün statt Grau, Mehrwert Grün, Pflanzenwissen, Grün für mehr Lebenswert. Was hatten wir denn noch? Irgendwas
habe ich gerade Landschaftsbau, Liebe, Umweltbewusstsein.
Wer hat denn Landschaftsbau und Liebe gesagt?
Das wissen wir leider nicht. Also wir können es mal schreiben vielleicht. Einfach als
bitte schreibt uns.
Wir wissen, wer digitalisiert bitte euch geschrieben dich. Hat. Das wissen wir. Das war der Björn.
Ja, ja, ist klar.
Ja.
Aber hier Pflanzenwissen und BWL ist ja auch interessant. Da hat ja einer weitergedacht.
War ein BWL-Student dabei.
Ja.
Ja, aber das, genau, also Pflanze zieht sich irgendwie überall durch, mehr Staudeneinsatz, Grün statt Grau, Mehrwertgrün, auch Wasser ist wichtig, jetzt wird es zu klein, hat irgendwann jemand geschrieben.
Genau, ach, Stauden statt Schotter war auch noch, das haben wir noch gar nicht genannt. Ja.
Genau.
Das ist mein Thema.
Und dann hatten wir in den Folgen, die wir vorher immer aufgenommen haben, es zog sich so ein bisschen durch. Also natürlich hatten wir immer so eine gewisse Aussage, die hat sich dann meistens auch ein bisschen auf die Folge bezogen, aber was ich geil fand, zum Beispiel mit Dick Kieslich, alle Dächer werden grün, ne, mit dem grünen Dachpfannen. Es hat sich aber genauso auch bei Grün statt Grau wieder gespiegelt, die Wälder auf die Dächer. Das, was ganz gut da irgendwie zu passte. Was ich ganz geil fand bei Pool for Nature, dass ein Netzwerk, was sich eigentlich nur durch ein gewisses Produkt in Gallerbau gegründet hat, dann in der Essenz dazu führt, dass die Leute was für die Natur machen wollen. Also Maria hatte geschrieben oder gesagt, ich habe es geschrieben, World for Nature. Also eigentlich dieses Fridays for Future Thema, nur anders verpackt. Mhm. was ja auch wieder zum Grünen führt.
Ja gut, das Thema Wasser ist ja auch eine sehr spannende Geschichte. Also auch da gibt's ja eher eine Degradation. Also wir hatten in den 80er Jahren diesen Trend, jeder Garten hatte einen Gartenteich irgendwie. Und wir müssen aber jetzt festhalten, der Gartenteich ist verschwunden, den gibt's nicht mehr. Das ist schon auch irgendwie eine krasse Entwicklung. Ja. Und dann fragen wir uns, warum ist das passiert? In erster Linie wegen der Pflege, mal wieder. Und dann natürlich wegen der bösen Mücken, die ja eigentlich in dem Gartenteich gar nicht vorkommen.
Ja, aber irgendwo Natur zulassen war, glaube ich, auch mal irgendwie das Thema. Also das ist ja genau das, ne? Markus Lindfeld hatte gesagt, in Pflanzen investieren. So, da haben wir es wieder mit Pflanzen. Die Pflanzenkapitalisierung sagt, dass wir eigentlich mehr ein Handwerk sind, also dass man dieses Handwerkliche nicht verlieren sollte eigentlich als Gärtner.
Ja, aber das ist vielleicht.
Das nee, aber das war auf einem anderen das war ein anderer Kontext, glaube ich eher. Ne? Das war eher Richtung Richtung Meisterpflicht. Ach so, ja. Genau, dass man also da eine Abgrenzung eher hat.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht wirklich, unser Problem. Also letztlich dieses Handwerkerbewusstsein ist, glaube ich, da, aber was vielleicht noch nicht so da ist, ist wirklich dieses, was vielleicht in anderen Handwerken viel stärker ist. Also wenn ich, das ist ja alles begrenzter. Also wenn ich einen Sanitärmensch habe, dann hat der ein Sanitär-Selbstbewusstsein und der sagt, ich bin hier der Chef für Sanitär. Und wenn ich einen Elektriker habe, dann wird keiner auf die Idee kommen, ihm da reinzufuschen, zu sagen, ja, nee, mach mal da ein paar Adern hin irgendwie. Ich glaube, da wenn wir da ein Problem haben, dann glaube ich an der Stelle, dass es da einfach, dass da noch zu wenig Selbstbewusstsein ist.
Genau das sagte Benjamin Küsters, nur anders. Mhm. Er sagte, ich finde es großartig, wie cool ihr seid, mehr Selbstbewusstsein, ohne dabei zu überzeichnen.
Genau.
Ja? Also das ist eigentlich genau das.
Genau, wir müssen ja auch gar nicht überzeichnen. Wir haben ja ein geiles Produkt. Ich meine, das ist ja das Krasse, dass wir haben eine Handvoll geiler Produkte, und stellen uns dann trotzdem so wenig selbstbewusst an. Das ist ja irgendwie das Schockierende. Und das liegt vielleicht einfach auch an ganz vielen Handelnden, dass da einfach, ich meine, warum funktioniert so ein Matthias Aumann? So ein Matthias Aumann funktioniert, weil an ganz vielen Stellen vielleicht eben nicht das Selbstbewusstsein da ist, um zu sagen, ich weiß auch selbst, wie es geht irgendwo.
Ja, es wird ja eher dann als Fremdkörper weggedrückt, ne? Also das hat man ja irgendwie eher, wenn man dann auch über dem besagten Matthias Aumann irgendwie spricht in so einer Runde von Gärtnern. Aber genauso gut gibt es ja viele Leute mittlerweile, was ich gut finde, die das halt auch annehmen, ne? Und so ein bisschen an sich arbeiten und die Selbstbewusstsein dadurch entwickeln, ne? Ja. Wolltest du auch was sagen, Tobias?
Alles gut, mach mal weiter. Ich trinke noch ein Stück Bier.
Ich mach mal weiter. Wir hatten Jens Kuhlmann, Unternehmensberater, steckt eure Beziehung zu euren Mitarbeitern und habt Spaß an der Arbeit. Ähnliches hatte auch Josef Flume gesagt, habt Mut, mehr zu kommunizieren und offener zu kommunizieren.
Das geht ja auch in die
wertschätzend Richtung, ne? Und respektvoll mit euren Mitarbeitern um. Ja, das ist auch mal was viele natürlich in diesem
Kreis. Das ist ja auch eine Geschichte, die sehr lange im Galabau schiefgelaufen ist. Also diese Erkenntnis, dass am Ende die Mitarbeiter das Ganze wuppen und dass die dafür zuständig sind, ob das Ganze funktioniert, die hat sich auch sehr spät durchgesetzt irgendwo. Ich meine, der Umgang mit Mitarbeitern war ja an vielen Stellen nicht wirklich vorbildlich.
Ja, das geht aber auch quasi beim, was der Götz, unser lieber Kollege aus Göttingen, Produktmanager, gesagt hat. Habt Spaß an der Arbeit, blickt positiv in die Zukunft. Ja. Der Galabau ist mit der geilste Job, den es gibt. So, das muss man ja auch, dieses Selbstverständnis. Das
ja, und ich meine, ich habe heute ein Unternehmensporträt geschrieben oder besser gesagt, ich habe es mir angehört und da war diese lustige Geschichte, dass es darum ging, wie ist er als junger Mann da eigentlich draufgekommen, als Quereinsteiger sozusagen. Und da gab's irgendwie zwei Momente in derselben Woche, dass er nämlich keine Ahnung von dem Thema, aber dann haben die eine Einfahrt verlegt und am Ende hatten sie innerhalb dieses Tages die Einfahrt verlegt, der Kunde kam, war begeistert und dieses ich schaffe was, ich sehe, was ich schaffe, und am Ende, ich habe den überzeugt, für den ich es gemacht habe. Das hat ja auch nicht jeder irgendwie. Und das ist so ein, und wenn ich das dann jetzt noch wieder auf Pflanzen und das mit Pflanzen mache, dann wird das ja noch viel emotionaler, die ganze Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Fehlt mir auch so manchmal ein bisschen, wenn ich. Mhm. Nein, Quatsch. Alexander Braun sagte, nein, aber es ist tatsächlich was, ne? Also so. was man gerade auch bei jungen Leuten natürlich hat, ne? Die man damit überzeugen kann, wenn sie dann was haben, wo sie richtig sehen, dass sie mal was schaffen und nicht nur am Rechner hängen oder nicht nur, keine Ahnung, was irgendwie Blümchen topfen oder ich weiß es nicht, wirklich mal eine Fläche mit Rollrasen zum Beispiel, was das für ein Effekt sein kann, ne? Passend aber, ein anderer Mitarbeiter von uns, Alexander Braun, hatte gesagt, das wertvollste Kapital eurer Betriebe sind eure Menschen, hat er gesagt. Das passt ja auch gerade wieder zu dem Thema, ne, mit Wertschätzung und so weiter. Und meine Aufzeichnungen führen auch langsam so zum Ende.
Gut. Aber ich glaube auch tatsächlich, das ist auch eine, also auf der einen Seite gibt es tatsächlich einen Sinn, eine sinnschöpfende Aufgabe, was einfach ja schon mal für eine Branche total geil ist, also dass du einen Sinn vermitteln kannst, und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit als KMU, als kleines mittelständisches Unternehmen natürlich auch Menschen zu binden und auch Menschen tatsächlich ein Zuhause zu geben. Und ich glaube, auch diese Chance, und das hängt unmittelbar damit zusammen, wie ich mit den Menschen umgehe, ich glaube, das habe ich im Übrigen auch nicht verstanden in dieser Situation, wo Mitarbeiter knapp waren. Ich glaube, in der Erkenntnis, dass meine Leute am Ende meinen Wert schöpfen sozusagen, muss ich einfach tatsächlich diese Familie auch bieten und denen auch diesen Halt geben. Und das ist gleichzeitig, glaube ich, auch eine Riesenchance für den Galabau, weil man letztlich, wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert, dieses Zuhause vielleicht auch geben kann und damit vielen Menschen einfach eine Perspektive geben kann und damit sich selbst aber auch den Arsch retten, weil man am Ende motivierte Menschen hat, die einem helfen, die eigenen Ziele zu erreichen.
Also ich finde ja diese Abschlussfrage weiterhin cool und ich glaube, die werden wir weiterhin stellen. Wir haben zwar immer gesagt, ja, die stellen wir so lange, bis wir diese Doppelseite in der Liga endlich bekommen. Aber ich glaube, das ist einfach, wir sehen es jetzt auch, das zeigt echt, wenn man das sich nach so einem, keine Ahnung, wie viele Folgen sind das jetzt, seit vielen Folgen macht und einfach mal so anschaut. Allein für diesen Moment würde ich es weiterhin machen. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir Tjaz noch stellen müssen vielleicht, oder die Abschlussfrage. Was würdest du denn in der Doppelseite in einer Gartenfast, wie der zum Beispiel der Dega?
Das ist eine.
Also Immigration ist gefragt, ne?
Genau. Also ich glaube, ich müsste auf jeden Fall, weil ich da wahrscheinlich 5 Aussagen mindestens hätte, für die ich mich entscheiden müsste, müsste ich ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, ich würde diese zentralen Elemente Pflanze, Erstkundengespräch, Emotionalität, glaube ich, versuchen in einem Satz zu fassen, in dem ich sagen würde, Kinders, ihr habt so viele Perspektiven, nutzt sie einfach mit diesen Zutaten und dieser Perspektive auch in Zukunft total gefragt zu sein. Und das muss man kommunizieren. Ich glaube, vielleicht würde ich auch den Schwerpunkt darauf setzen, dass ich sagen würde, fangt endlich an zu kommunizieren. Also sagt, dass es hilft nichts, dass man, das ist in der Landschaftsarchitektur ja übrigens dasselbe, da glaubt man ja auch, das Werk erzählt die Geschichte. Wir müssen in einer Gesellschaft, in der Marketing total wichtig ist.
Wir sind gleich durch.
Da müssen wir viel mehr reden.
Ja. Oh, da müssen wir jetzt schnell den Schluss machen. Die Küche schließt gleich. Das war das Schlusswort vom Tjaz. Vielen lieben Dank.
Guten Appetit. Das Schlusswort ist guten Appetit.
Genau. Alles gut. Ach, passte gut, super. Sehr gut,
ein berechtigter Anlass.
Ja, das war. Okay. Gerne.
Dankeschön.
Alles klar. So.
Haben wir es, oder wie?
Abendessen.
Punktlandung, oder? Aber so auf einen Satz essenziert, das lest ihr dann in welcher Dega-Ausgabe?
Die Essenz?
Ja.
Na, so bald wie möglich, würde ich sagen.
Tja, wir wollen uns herzlich bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das geklappt hat hier.
Ja, aber gerne. Schön, dass sich das so gut ergab irgendwo.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bedanke mich.
Gerne.
Ciao, ciao. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.